herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Zum Teil sind das Coaches, die ihr schon kennt oder noch kennenlernen werdet, aber es werden auch andere Menschen mit dazukommen, die viel zu erzählen haben. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah, was sie antreibt und wie sie wurden, wer sie heute sind. Mein Gast heute ist Journalistin, Autorin und Moderatorin Paula Lambert. Mit ihr spreche ich darüber, wie man zur Sexpertin wird, was das überhaupt bedeutet und wieso guter Sex in Zeiten, in denen Sex ums Überall umgibt, noch immer nicht selbstverständlich ist. Hallo, Paula.
Hallo. Du hast so eine schöne Stimme. Ich fühle mich gleich ganz heimelig.
Sehr gut. So soll es sein. Bevor Sex dein großes Thema wurde, hast du ja eine ganz klassische journalistische Ausbildung hingelegt. War dir immer klar, dass du in die Richtung gehen willst oder gab es da auch mal andere Berufswünsche? Ist ja nicht der sicherste Job.
Meinst du jetzt als Sexexpertin? Das ist nicht, naja, das ist relativ krisensicher, sagen wir mal so, aber Journalismus nicht, nee. Also ganz früher wollte ich Tierärztin werden unbedingt, wie sehr viele, glaube ich. Schwerpunkt Pferde. Und dann habe ich irgendwann angefangen, im Unterricht immer Geschichten zu schreiben, hatte aber, konnte noch nicht so weit reflektieren, dass ich dachte, aha, möglicherweise ist es was mit Wort und Schrift, sondern dachte, ich möchte Schauspielerin werden, genauer gesagt Hollywoodstar.
Natürlich, drunter macht man es nicht.
Nein, wenn schon, denn schon. Und ich bin dann tatsächlich nach dem Abitur nach Hollywood gegangen.
Ach was?
Ja, aber irgendwie, also so richtig entdeckt wurde ich nicht. Es lag aber auch daran, dass ich war auf so einer Musikschule und wir haben einfach unheimlich viel Party gemacht. Und wenn man nicht auf den richtigen Partys ist in Los Angeles, dann passiert da auch nichts weiter. Aber ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Mhm. Und als ich dann wieder kam, dachte ich, also Schauspielerei ist es schon mal nicht, weil ich habe dann auch bei der HDK damals noch vorgesprochen und wurde direkt nach dem ersten Stück abgepfiffen. Und dann fiel mir wieder ein, dass ich ja so viele Geschichten geschrieben habe und dachte, ah, vielleicht wäre Journalismus was. Und das war's dann auch. Mhm.
Und los ging es ja so dann so Richtung Sex tatsächlich mit einer Kolumne bei der GQ, wie ich gelesen habe. Mhm. Ist dir das Thema so zugeflattert? Also lag das einfach auf dem Tisch oder hast du gesagt, ja, ich mache jetzt eine Sexkolumne?
Nee, das ist tatsächlich mir so zugeflattert. Sex hat mich immer schon sehr interessiert. Und mit diesem jungen Mann, der mich da angefragt hatte, verband mich auch eine romantische Techtelmechtel, mhm. Aber vorher schon. Das ist wirklich das einzige Mal in meinem Leben, wo ich mich hochgeschlafen habe. Und der wechselte dann zur GQ. Und sagte, wir brauchen eine Sexkolumnistin, wie wäre es mit dir? Und da habe ich gesagt, ja, probiere ich mal. Und es hat gut geklappt.
Also. Ja, offensichtlich. aber ist es, also, wenn man sich jetzt privat und beruflich, also Sex ist das beste Thema der Welt, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, aber wenn man sich privat, beruflich damit die ganze Zeit beschäftigt, wird es dann einem privat auch mal langweilig? Oder hast du auch mal gesagt, oh, es könnte auch jetzt mal ein anderes Thema für mich werden?
Also ich habe immer noch gern Sex, so ist es nicht. Es ist nicht wie so ein Konditor, der sagt, oh, ich kann Kuchen nicht mehr sehen. Aber also ich finde an Sex vor allem so spannend, dass es geht ja nicht um die Technik, wie man mit den Geschlechtsteilen umgeht in erster Linie, sondern dieser ganze Berg, der darunter liegt. Warum habe ich Sex? Warum habe ich Sex mit wem? Wie suche ich Partner aus? Warum fühle ich mich unglücklich danach? Warum fühle ich mich glücklich danach? Was will ich? Was für ein Mensch bin ich? Und so weiter. Also eigentlich ist es mehr so ein Lebensthema als tatsächlich ein rein geschlechtliches. Das finde ich so spannend daran. Mhm.
Ja, klar, umfasst ja eigentlich wahnsinnig viele Bereiche, die auch gesellschaftliche Themen immer wieder aufpoppen.
Darum fällt es mir immer so schwer, so reduziert zu werden. Das ist so blöd. Also ich war, als wir mein neues Studio eingeweiht haben für Paula kommt am Telefon, diese Live-Call-In-Sendung, das wunderschön ist, aber hatte irgendjemand da überall BHs hingestreut und so komische Stripperschuhe. Und ich habe gesagt, Warum? Denn es sieht aus, als hätte ich hier Wäsche anprobiert und wäre dann zu faul gewesen, es wegzuräumen. Und solche Schuhe trage ich garantiert nicht. Also ich habe das alles rausgeräumt. Die Leute denken bei Sex immer, immer in Klischees. Mhm. Und das ist so schade. Mhm.
Obwohl ja Klischees auch manchmal was Schönes sein können.
Ja, und es ist ja auch so ein warmes, muckliges Bett, in das man sich reinlegen kann. Genau. Aber da ist dann halt auch keine Entwicklung möglich.
Ja, total.
Und Menschen, die sich mit Themen auseinandersetzen, die denken dann relativ schnell nicht mehr in Klischees. Und weiß ich immer, also wenn jemand glaubt, mit Reizwäsche eine Beziehung retten zu können, dann weiß ich, wie weit es da mit dem Reflexionsvermögen steht, was natürlich auch ganz praktisch ist in der Analyse, seien wir ehrlich.
Das ist schnell geklärt, wo das Problem liegt. Was hätte denn so ein anderes Thema für dich sein können, wenn Sex nicht geworden wäre? Politik, Hunde, Essen, Klimawandel?
Politik ganz gewiss nicht, weil ich bin jetzt nicht in der Reportage der allersauberste Rechercheur gewesen, weil ich einfach, mir ging es immer mehr ums Schreiben. Also ich mochte den Umgang mit Worten und ich weiß noch, da hat mich eine große Tageszeitung mal auf den Alexanderplatz geschickt, als das Dosenpfand eingeführt wurde. Und ich sollte Obdachlose fragen, was sie denn davon halten. Und das fand ich so unmöglich, menschlich, dass ich zwar hingegangen bin, aber dann halt die Obdachlosen, Eigenrecherche nennt man das dann, die gab es halt nicht. Ich habe die erfunden und einer von diesen Männern hat dann gesagt, die Dose ist der Kelch des kleinen Mannes. Das wurde dann auch Überschrift.
Ganz
aber also darum, ich könnte nie beim Spiegel oder so arbeiten. Also zumindest nicht immer, manchmal schon, aber mir macht das Schreiben selbst Spaß. Also ganz klar Schriftstellerin. Logisch, also da gab es oder gibt es bis heute keinen Plan B. Das sind die beiden Dinge, die ich machen möchte.
Wie geht man denn ans Schreiben über Sex ran? Macht man das möglichst nüchtern oder möglichst naiv?
Möglichst aus dem Bauch raus. Und wenn ich sage Schriftstellerin, dann meine ich keine Sachbücher. Ich will mich irgendwann tatsächlich auch an Fiktion trauen, aber da fehlt mir noch ein bisschen der Mumm. Aber an Sachbücher gehe ich aus dem Bauch raus und bei mir ist es immer so, es gärt unheimlich lange in mir, weil ich weiß ja, ich habe schon ein Exposé irgendwie zusammengezimmert. Das muss dann am Ende nicht unbedingt was mit dem fertigen Produkt zu tun haben. Aber ich weiß, ich muss dann und dann abgeben. Und dann bricht es wie so ein Furunkel aus mir heraus.
Schönes Bild.
Und dann schreibe ich alles auf. Und mir wird ja manchmal bei Amazon-Rezension oder so vorgeworfen, es wäre so ein leicht zu lesender Stil. Ja, aber genau das ist, ich finde, Sex braucht die absolute Leichtigkeit. Und es fällt mir ganz schwer, über Sex so biologisch genau zu schreiben und auch so mit so erotischer Spüle. Das finde ich
schwierig.
Ja. Also ich finde, die Technik Nummer eins, die man beim Sex drauf haben muss, ist einfach Humor. Und das versuche ich so als Haupttransportmittel in meinen Büchern auch zu vermitteln.
Nach diesem journalistischen Weg Richtung Sex mit der Kolumne kam ja dann auch, also quasi auch Journalismus, aber weg vom Zeitung oder von einem Magazin, kamen dann Sendungen wie Im Bett mit Paula und Paula kommt. Was hast du denn beim Sprechen über Sex, über den Sex und vielleicht auch Scham erfahren? Also wird es langsam weniger? Was gab es da für Reaktionen sowohl von deinen Protagonistinnen und Protagonisten als auch von Zuschauerinnen und Zuschauern?
Also bei Im Bett mit Paula habe ich mich wahnsinnig geschämt, weil ich keine Ahnung hatte, wie sowas geht. Ich war eine erbärmliche Interviewerin, also ich musste ganz viel Berlinale früher machen und so und es war jedes Mal ein Graus. Ich kann das einfach nicht. Ich will nicht 15 Minuten Fragen stellen und dann ich muss mit den Leuten Zeit verbringen. So, und das war bei Im Bett mit Paula ja möglich. Also ich konnte Fragen stellen, die ich wollte, auch Sachen ausdrücken, wie ich sie wollte, aber ich hatte immer noch diese Schere im Kopf, diese journalistische, ich muss jetzt irgendwie was Gehaltvolles aus denen rauskriegen und ich muss Fragen in einem bestimmten Stil stellen. Und das war also wirklich, ich fand es eine coole Sendung. Roger Willemsen hat mal gesagt, dass er ein sehr großer Fan gewesen sei.
Toll.
Super. Also besser geht's nicht. Wir hatten Gäste, die sich teilweise sehr, sehr unwohl gefühlt haben in dieser Situation, im Bett liegend, so ein intimes Gespräch zu führen, weil man tatsächlich, wenn man liegt, sich völlig anders benimmt im Gespräch, als wenn man sitzt und so ein Tisch dazwischen ist oder so. Und dann bei Paula kommt, war es im Grunde dasselbe. Ich habe so mit mir selber zu kämpfen gehabt, dass ich teilweise, wenn ich mir die ersten Folgen ansehe, sitze ich da still und stumm auf meinem Stühlchen und frage so, wovon ich wusste, dass die das in der Redaktion gerne hätten, dass ich das frage, aber es hat überhaupt nichts Echtes. Also das ist eine, da bin ich so eine totale Sprecherpuppe und fühle mich wie ein Idiot. Aber es hat natürlich trotzdem Spaß gemacht. Also das war schon oder ist bis heute total schön, dass Menschen sich mir so öffnen und ich dieses Geschenk der Intimität eben bekomme. Mhm. Selbst wenn ich manche Sachen, die sie so machen, nicht nachvollziehen kann persönlich. Mhm.
Aber ist es dann tatsächlich, also ich finde es ja so ein Phänomen, dass wir also immer und immer mehr schönerweise über Sex sprechen, aber ich habe das Gefühl, diese Scham geht nicht. Also selbst erwachsene Menschen tun sich ja manchmal schwer, Vagina oder Penis ohne zu zucken oder ohne zu kichern auszusprechen. Also wie nimmst du das wahr?
Genauso. Und es heißt ja immer so, es gibt doch schon so viel Sex, wofür braucht man eine Sendung noch und so weiter. Ich glaube, da ist ein ganz signifikanter Unterschied im Umgang von oder in der Vermarktung von Sexualität und in der tatsächlichen Beschäftigung damit. Und was ich ja versuche, ist den Leuten so, sagen wir, eine Tür zu öffnen zu ihrer eigenen Motivation dahinter. Also das interessiert mich und ich hoffe, dass es sie in ihrem Leben eben auch weiterbringt. Tatsächlich, die Protagonisten, die zu mir in die Sendung kommen, schämen sich meistens nicht. Es sind ja häufig auch sehr, sehr zeigefreudige Leute, nicht immer aus den richtigen Motiven heraus, psychologisch, aber die erzählen gerne ihre Geschichten. Und der Zuschauer tut sich aber teilweise schwer damit, weil sie denken, jetzt wird mir als Zuschauer irgendwie, werde ich in die Öffentlichkeit gezerrt mit all meinen Gedanken und all meinen Bedürfnissen, was Quatsch ist. Keiner weiß, was du denkst, wenn du so eine Sendung guckst. Aber Sex ist ein Thema, das die Leute sehr, sehr konfrontiert mit sich selber. Der Mangel daran, die Ausführung davon, das Gefühl, das mangelnde Selbstwertgefühl, der Narzissmus, alles kommt da zum Tragen. Und darum hat das so viel Konfliktpotenzial. Also natürlich kriege ich, wobei jetzt viel weniger, aber am Anfang gab es schon wütende Zuschriften, was ich denn für eine sei und Beschimpfungen und so weiter. Naja, das Übliche. Aber
egal, kriegt man fast immer, oder? Ja. Egal, was man macht.
Ja. Ich bin eh etwas besorgt über den Zustand der Welt momentan.
Ja, ich glaube, das können wir auch alle sein.
Ja.
Zurück zu was Lustigem. was war das Skurrilste, was du in deinen Sendungen erlebt hast? Du hast bestimmt sehr viel Lustiges erlebt.
Also also die skurrilsten Sachen hatten tatsächlich häufig mit den nackten Männern im Hintergrund zu tun. In den ersten paar Staffeln gab es immer einen nackten Mann im Hintergrund, der sollte in einem bestimmten Themenbereich so veranschaulichen, dass alle Körper unterschiedlich sind. So. Mhm. Und das war aber immer so, dass plötzlich im nächsten Themenblock da plötzlich ein nackter Mann stand, der da vorher nicht da stand. Und in der Vorbereitung davon, also der kam immer, wir sprachen noch den Themenblock davor quasi zu Ende. Und dann kam dieser Typ, manchmal auch eine Frau, meistens aber Männer, zog sich aus, stand dann da im Bademantel, häufig noch mit Socken an und war tierisch aufgeregt. Ja? Also man wusste, also er wusste, oh Gott, jetzt muss ich gleich da irgendwie meinen Penis und alles zeigen, mein Gesicht. Und wir hatten zum Beispiel mal einen Dreh auf einem Hausboot und eigentlich war ganz gutes Wetter angesagt, dann wurde es aber recht kalt und dann kam so ein schnuckliger, viel bemuskelter türkischer junger Mann und war sehr stolz auf sein zu dem Zeitpunkt noch mächtiges Glied. Und dann musste er aber oben auf dem Dach stehen, sehr, sehr lange. Wir hatten tatsächlich uns viel zu erzählen. Und je kälter es wurde, das kennt man, das Phänomen, desto kleiner wurde halt sein Penis. Und irgendwann fing er dann an, hektisch daran rumzuziehen. Dann fuhr auch noch die Wasserschutzpolizei vorbei, hat Fotos gemacht. Und,
oh nein.
Und es war eine.
Furchtbar.
Und wir haben halt versucht, uns normal weiter zu unterhalten, nichts anmerken zu lassen, weil er tat mir auch leid, aber es hilft ja nichts. Eine andere hat sich vor Panik dann betrunken total, ist dann eingeschlafen und ist dann fast von der Kiste gefallen. Also es gab viele, viele schöne Momente.
Klingt ganz so, ja. In deinem neuen Buch, das auch Paula kommt, heißt und das ehrlichste Sexbuch der Welt ist, wie es auf dem Titel steht, da beantwortest du ganz viele Fragen, die dir immer wieder gestellt werden. Und das fängt an von, woher weiß ich, dass er oder sie mich mag, wie mache ich Schluss, bis wie wichtig ist Knutschen. Die Frage habe ich mir beim Lesen gestellt, sind wir wirklich so hilflos, was das Zwischenmenschliche angeht, dass diese Fragen immer noch nicht beantwortet sind?
Du wärst schockiert. Du wärst schockiert, welche Fragen gestellt werden. Aber wir wissen ja aus der Sendung mit der Maus, dumme Fragen gibt es nicht. Oder war das bei, wer nicht bleibt, Sesamstraße was, oder? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das Küssen zum Beispiel, das ist natürlich dann ein Themenblock, der ganz klar an jüngere Leser und Leserinnen gerichtet ist. Ich fand das trotzdem ganz witzig. Einer hat sich auf Amazon beschwert. So was müsste sie nicht wissen. Aber mir ging es darum, die Leute zu unterhalten und auf spielerische Weise so mit ihrer eigenen Sexualität in Einklang zu bringen. Mhm. Und mir werden sehr, 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 sehr viele Fragen gestellt, von denen ich natürlich häufig denke, ach krass, dass niemand mit dir darüber gesprochen hat. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten oder viele Leute recht argloser sind, als sie denken, und sie interessieren sich für ganz, ganz viele aufregende Sachen, die sieht man auch in den Google-Suchgruppen und so, ganz viel Fetischzeug, was sie eigentlich privat gar nicht selber interessiert, aber inzwischen sind viele so verunsichert, dass sie denken, sie müssen bestimmte Sachen machen, sonst sind sie uncool. Ich meine, ich war froh mit Anfang 20, wenn gefummelt wurde, ja, das hat mir schon gereicht. Aber nein, heute machen die sich Sorgen, wenn sie mit 19 noch keinen Analverkehr hatten. Da bin ich auch manchmal so, was ist passiert?
Ist passiert? Pornos sind, glaube ich, passiert. Also ich habe es jetzt so ein bisschen gemein gestellt, die Frage mit, sind wir hilflos? Aber ich glaube tatsächlich, wir sind also ein bisschen hilflos, weil meine These ist, ich bin auch ganz froh, dass ich ohne YouPorn und so weiter aufgewachsen bin und nicht an die VHS-Kassetten kam, die über den Schulhof gingen, wo dann die Pornos drauf waren. Weil ich glaube, mich hätte das auch überfordert.
Oh shit. Entschuldigung.
So, das sei eben Handy. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich glaube tatsächlich, mich hätte das auch überfordert. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass Sex uns so umgibt, dass man sich auch nicht mehr so richtig traut, eben diese Fragen zu stellen. Und die sind eben doch da. Also, dass man sich nicht mehr traut zu sagen, ist das okay? Oder wenn ich jetzt eben nicht Analsex haben möchte, bin ich dann prüde und so. Ne? Also, ja, dass man eigentlich viel mehr mit den jungen Leuten noch sprechen müsste.
Ja, muss ich das machen? Ja. Nein, musst du nicht. Um Gottes Willen, wirklich. Und wenn jemand darauf besteht, dann ist es möglicherweise nicht der richtige Partner. Weißt du? Das ist einfach, diese eigenen Grenzen wahren, das ist ja in heutigen Zeiten, wie ehrlich gesagt früher auch, aber heute sind wir viel mehr damit konfrontiert, weil wir offener kommunizieren und über soziale Netzwerke und so weiter. Das ist das Essentielle, was ein junger Mensch lernen muss. Nein und Ja zu sagen, ganz klar. Mhm. Egal in welchem Bereich. Und es gibt nichts, was du machen musst. Wenn du für den Rest deines Lebens nur in einer Missionarsstellung Sex haben willst, ist das völlig okay. Muss halt nur jemand finden, der das auch so will. Mhm.
Aber wie setzen wir denn da an? Also ich weiß, und ich will auch nicht alles den Schulen anlasten, also Aufklärungsunterricht kann jetzt auch nicht alles umfänglich irgendwie denen bereitstellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Aufklärungsunterricht dahingehend angepasst werden müsste, dass es nicht mehr so viel um das rein Biologische geht, also so Fortpflanzung, sondern tatsächlich auch in andere Fächer rüberschwappen müsste, wie was eben das Zwischenmenschliche so ein bisschen, was Beziehungen behandelt und...
Zum Beispiel Physikunterricht, da könnte man perfekt mit Beziehungen arbeiten. Leider sind,
Wie denn?
Na, Äquidistanz, Anziehung, Abstoßung und so weiter. Wenn du einen cleveren Physiklehrer oder Lehrerin hast, dann verstehen die das endlich auch, ja? Aber leider sind die meisten Physiklehrer totale Stoffel. Chemie ebenso. Was passiert, wenn ich mich verliebe? Super spannend, da schreibt jeder mit. Mhm. Ja, stattdessen muss man irgendwelche Sachen in die Luft sprengen.
Ich weiß das nicht auch mal mehr, großartig was, sein kann.
Für den einen Moment, aber ganz ehrlich. Also man könnte das so gut, diese zwischenmenschlichen Beziehungen einweben, und das ist für die Kinder viel, viel wertvoller als dieser Quatsch, den sie nie wieder im Leben brauchen, es sei denn, sie wären halt Chemiker oder Physiker. Das ist ärgerlich, und dann wäre es für die Lehrer auch nicht so peinlich, wenn man lustige Themen aus dem tatsächlich realen Erleben der Menschen nehmen würde. Also sogar ich hätte Physik verstanden, garantiert.
Wenn es endlich um Beziehung gegangen
wäre. Aber ich will auch nicht von meinem Lehrer hören, wie man Sex hat. Das will ich nicht, auch nicht von meinen Eltern.
Ja, nee, ist auch peinlich. Kann ich auch also eigentlich müsste vielleicht auch jemand Externes dazukommen. Also der dann einfach auch wieder geht und dann, ne, ja, wo man nicht weiß, okay, morgen haben wir die nächste Stunde und ich möchte jetzt mit dem oder der nicht über meinen Penis oder so sprechen.
Ich sage auch immer allen Schulen, ihr könnt mich auch einladen. Mhm. Ich mache das sogar umsonst für euch. Ja?
Sehr gut. Guter Aber, Hinweis hier vielleicht.
Die sind alle so verkrampft.
Die möchten das nicht.
Also zumindest kamen keine wenige Anfragen. Ich mache natürlich Aufklärungsunterricht, aber nicht so viel, wie es sein könnte. Macht mir auch Spaß.
Ja, vor allem. Also super schade. Also ein Angebot, was jeder nutzen sollte vielleicht. Was ich sehr lustig fand, du hast geschrieben in deinem Buch, du bist Sexpertin geworden, weil du nichts vom guten Sex verstanden hast. Wie geht es zusammen und was ist überhaupt eine Sexpertin?
Also, dieser schreckliche Begriff tauchte zum ersten Mal auf unter einem Beitrag, der bei RTL lief.
Oh Gott, ja.
Über mein erstes Buch, glaube ich. Und eine Expertin oder eine Experte, so habe ich es mal gelesen und das fand ich ganz treffend, ist jemand, der auf einem bestimmten Gebiet schon jeden erdenklichen Fehler gemacht hat. Mhm. Und ich war in Sachen zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter, ich war so schüchtern und verkrampft, es fiel mir leicht, all diese Fehler zu machen und glücklicherweise auch daraus zu lernen, so über die Jahrzehnte. Und ja, ich hätte, also dieser Expertenbegriff, ja, der ist so gewachsen und ja, jetzt ist, wie soll ich mich sonst nennen?
Ja, ist doch super. Warum nicht? Aber ja, finde ich eigentlich, also das ist total schön, so ranzugehen, dass Experten eben zu Expertinnen oder Experten dazu werden, weil sie eben Fehler machen. Weil wie sollst du anders lernen,
ja, und besser werden? Eben, und ich finde auch Experten misstrauenswürdig, die nie aus den negativen Erfahrungen schöpfen können, sondern immer nur aus Wissen. Mhm. Und dann wird es so oberlehrerhaft. Aber ich weiß, wie schrecklich sich manche Sachen anfühlen. Und das ist nützliches Wissen tatsächlich.
Also. Was würde denn dein Teenager ich dazu sagen, dass du heute Sexpertin bist?
Glaube ich nicht. Also ich war so schüchtern als Teenie. Ich war also versteckt in mir. Ich war immer so auf Partys und so war ich schon im Vordergrund, aber weil ich dachte, sonst sieht mich ja keiner. Bloß so richtig wohl habe ich mich mit der Rolle auch nicht gefühlt. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich mein Leben so entwickelt.
Mhm.
Aber ich freue mich.
Ja, es klingt auch nach einem guten Leben, jeden Tag über Sex sprechen. Ja, aber jetzt zum Wichtigsten, ich glaube, du hast es schon mal am Anfang gesagt, man kann es technisch nicht erklären. Aber wie kommt man denn jetzt zum guten Sex?
Guter Sex ist in erster Linie eine Gefühlssache, finde ich. Also es natürlich hat auch mit Technik zu tun. Es ist unwahrscheinlich, guten Sex mit jemandem zu haben, der wirklich gar keine Ahnung hat. Aber tatsächlich kannst du auch sehr, sehr schlechten Sex haben mit jemandem, der von der Ausbildung her der beste Liebhaber der Welt sein müsste.
Mhm.
Und im Grunde kommt es bei gutem Sex darauf an, dass zwei Menschen sich treffen, die genau in dem Moment genau das Gleiche wollen und in der Lage sind, sich genau das zu geben, was sie möchten. Mhm. Also, und das kann das eine, aber auch das völlig andere sein. Das kann man tatsächlich technisch einfach nicht beschreiben. Ich hatte eine der großartigsten Sexerlebnisse in so einem kleinen, winzig kleinen Stockbett unten, wo ich mir ständig den Kopf geschlagen habe, mit einem Mann, wo man rückblickend auch sagen würde, guck mal, so groß war der Penis zum Beispiel gar nicht und so gut haben wir auch nicht zusammengepasst. Aber in dem Moment war es magisch.
Hat alles gestimmt.
Ja.
Was sagst du denn zu dem ewig sich haltenden Mythos, dass Frauen weniger Orgasmen haben, weil es ihnen anatomisch schwerer fällt als Männern?
Naja, das ist ja kein Mythos, das ist ja Realität.
Also, findest du?
Frauen haben viel, viel weniger Orgasmen. Das weiß man aus Studien, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Warum lächelst du so? Du hast keine Orgasmusprobleme.
Ich habe nicht so wirklich Orgasmusprobleme, aber ich glaube auch, dass da würde ich die Technik wieder ins Spiel bringen. Man muss ja auch seinem Gegenüber ja zeigen, was zu tun ist.
Ja, aber so einfach fällt das vielen Leuten nicht. Und das ist eben nicht nur das. Das ist ganz viel Psychologie. Frauen können ja auch kommen, ohne berührt zu werden.
Mhm.
Und es ist eben nicht nur eine Frage der Technik, sondern es ist auch eine Frage des Loslassens, des sich gönnen könnens, des Selbstwertgefühls und so weiter. Also der weibliche Orgasmus ist wirklich eine vertrackte Sache und das ist natürlich das Hauptproblem, wegen dem ich angeschrieben werde. Mhm. Und ich frage natürlich immer, masturbiert ihr genug, wenn überhaupt?
Ganz wichtig. Ja,
kennt ihr euren Körper? Schafft ihr es aber auch, dem Partner zu sagen, so nicht? Und Orgasmus durch Penetration fällt vielen einfach schwer. Und dann muss man die Stellung wechseln. Ich meine, im Doggy-Style zu kommen, ist knifflig für die meisten. Das wiederum ist wirklich anatomisch bedingt. Und dann muss man einfach darauf bestehen, dass die Stellung gewechselt wird, das Tempo raus. Die dürfen nicht so hin und her hüpfen, die Kerle, weil Druck konstanter besser ist als Reibung. Wir haben keine Reiberezeptoren in der Vagina, das bringt also nichts. Und das kommt eben alles zusammen. Aber absurd hohe Zahlen von Frauen haben keinen Orgasmus während des Geschlechtsverkehrs.
Ja, das möchte ich gar nicht bezweifeln. Ich glaube aber, dass es nicht daran grundsätzlich liegt, dass es uns schwerer fallen würde körperlich, sondern einfach, dass die weibliche Lust erstmal schon immer gering geschätzt wird als die männliche. Wir lernen, glaube ich, von Kind an oder von an Teenagerzeit an viel mehr darüber, wie wir einen super Blowjob machen, als wie wir uns selber selbst befriedigen. Oder wir lernen was darüber, dass beim Richtigen wirst du auch einen vaginalen Orgasmus haben. Bullshit. Und ich glaube, dass es eher daran liegt.
Also ich gebe dir total recht, die weibliche Sexualität wird geringer geschätzt, aber erstens ändert sich das und zweitens bleibt trotzdem die etwas kniffligere und komplexere Anatomie. Das kann einem niemand nehmen. Und aber ja, wenn du, man kann Orgasmusfähigkeit natürlich auch üben, nicht nur Beckenbodentraining, aber eben auch. Also weniger sitzen, mehr hocken tatsächlich, wie so am Lagerfeuer auf den Füßen. Ja. In vielen afrikanischen Stämmen kennt man das nicht, den Mangel an Orgasmus, weil der Beckenboden einfach stramm ist. Das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und aber eben auch die Sprache. In Ruanda ist ein Mann, der seine Frau nicht zum Orgasmus bringt, ein Unding. Das geht nicht. Also. Und hier ist das eben, hier haben sich Frauen leider jahrzehntelang, jahrhundertelang als Besamungsgefäße bereitgestellt und das ist nicht richtig. Es wird Zeit, das zu ändern, weil genau deshalb so viele Frauen nach einer Weile auch keinen Bock mehr auf Sex haben in der Beziehung, weil das für die kein positives Erleben ist, sondern eins, damit der Mann nicht weggeht. Mhm. Und es gab jetzt eine Studie aus Amerika unter College-Studentinnen, von denen haben 67% gesagt, dass ihnen Sex eigentlich keinen Spaß macht. Und das im College, ja, wo du nichts anderes machst, außer Vögeln in Wahrheit. Mhm.
Ja, ist eine, also ein Albtraum. Es gibt tatsächlich, hatte ich auch neulich mit jemandem eine Studie gestolpert, da sagten, ich glaube, 30% der Frauen, dass sie schon mal oder regelmäßig Schmerzen beim Sex haben, dass sie das aber nicht so wichtig finden. Mhm. Weil eben es vielleicht dazugehört oder sie sich selber nicht so ganz sicher sind, ob es auch anders ginge und so weiter. Und das fand ich tatsächlich auch total schockierend.
Ja, wenn ein Mann Schmerzen hätte, diese Art wäre Schluss mit Sex. Ja. Ja. Also, da würde gar nichts mehr gehen. Ja, die Leute unterschätzen auch die Schönheit von Gleitmittel manchmal. Mhm. Es gibt viele, die unter Trockenheit leiden und die haben dann trotzdem Sex, obwohl es ihnen unangenehm ist. Ich sage immer, Leute, wenn ihr keine Kondome benutzt, nehmt Olivenöl. Pflege für innen und außen. Ihr riecht wie ein Salat und es flutscht besser.
Ja. Das ja. Ist ein sehr guter Tipp. Ja, du hast es schon angesprochen. Also für guten Sex muss man sich irgendwie im richtigen Moment mit dem Gegenüber oder befinden. Aber was hat denn Selbstliebe und auch Selbstwertgefühl auch mit gutem Sex zu tun? Weil ich glaube, was ja ganz wichtig ist, zu sagen, sich zu trauen, sich anzumelden. Also sich zu sagen, ich bin es wert, dass ich jetzt guten Sex habe und dass ich genauso guten Sex habe und noch wirklich über Bedürfnisse zu sprechen. Und das macht man vielleicht nur, wenn man auch ein höheres Selbstwertgefühl hat.
Ja, absolut. Also Selbstliebe, und zwar eben nicht die Masturbation, sondern die tatsächliche Selbstliebe ist das absolut Wichtigste, weil ohne die machst du irgendeinen Mist, lässt dich benutzen, bietest dich an, machst Sachen, die du eigentlich nicht willst, führst Beziehungen, die dir nicht gut tun. Also das ist absolut essentiell, wird aber leider nicht gelehrt. Also uns wird auch nicht darüber gesprochen so richtig. Und mir ist es ja auch erst sehr, sehr spät klar geworden, dass ich viele bescheuerte Beziehungen geführt habe, weil ich eben so einen Mangel an Selbstliebe verspürt habe. Darum war mein letztes Buch, hatte auch genau das zum Thema. Und das war für mich selber ein totales Aha-Erlebnis. Also auch das zu schreiben, weil mir noch so viel klar wurde, was das mit mir, also was ich mit mir deshalb gemacht habe oder habe machen lassen. Und das ist natürlich absurd. Und so oft fragen Frauen mich, was kann ich tun, damit er bei mir bleibt? Und dann frage ich mich, warum willst du denn bei ihm bleiben? Naja, sonst habe ich ja keinen Freund und so weiter. Ja, aber das kann ja auch was Befreiendes sein und eben nicht mit dem falschen Partner zusammen zu sein. Für so viele ist das ein Makel, keinen Partner zu haben, aber lieber keinen Partner als den falschen, ganz ehrlich.
Absolut, total. Aber das ist ja auch immer dieses... es hat ja auch was bei uns in der Gesellschaft mit so einem gewissen Stellen, also wir haben einfach, bei Beziehungen haben wir uns einen extrem hohen Stellenwert und man hat immer das Gefühl eben, dass es so ein Mangelzustand ist, wenn man nicht in einer ist. Und es wird ja auch immer wieder suggeriert, na, die Liebe, das ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da vergisst man dann immer oft, ist da wirklich noch Liebe in der Beziehung mit drin oder um was geht's uns eigentlich? Halten wir uns nur fest, weil wir... Genau. Angst haben.
Also verstehe mich nicht falsch, ich bin auch froh, dass ich kein Single bin in der Großstadt, ja, weil das ist, glaube ich, echt ein bitteres Geschäft.
Berlin ist schwierig, ja.
Oder München ebenso. Ja. Aber es schreiben mir so viele, die in echten Kackbeziehungen sind, das erkennt man nach ungefähr 3 Sätzen, ist natürlich nur deren Sichtweise, aber da passieren so schlimme Sachen oder so entwürdigende und blöde, dass, naja...
Also geht raus aus den Beziehungen, die euch nicht gut tun.
Und geht rein in Beziehungen, die euch gut
tun.
Ja,
total.
Also es ist tatsächlich, manchmal muss man auch harte Schnitte machen. Auch bei Freundschaften übrigens.
Mhm. Ja, da zieht man auch oft mehr länger über einen längeren Zeitraum mit, was eigentlich nicht so in Ordnung ist.
Ja.
Die lustigste Frage aus deinem Buch, wie ich finde, muss ich dir natürlich auch stellen. Paula, hast du den besten Sex der Welt?
Also für mich, ja. Ich weiß nicht, was kommt. Ich finde, das Schöne am Leben ist ja immer so, dass es, man denkt, das ist jetzt das Allertollste und dann kommt was noch viel toller ist. Also ich bin sehr zufrieden.
Das ist gut zu hören. Immer mal wieder wird diskutiert, gerade vielleicht auch in so nicht-feministischen Kreisen vielleicht eher, ob Gleichberechtigung in der Beziehung zu einem langweiligeren Sexleben führt. Und da geht es dann oft um so Machtspiele bei Sexfantasien. Darf man das dann überhaupt noch? Und, oder geht dann alles verloren? Machen wir alles gleich? Was würdest du darauf antworten?
Oscar Wilde hat ja mal geschrieben, bei allem im Leben geht es um Sex, nur nicht bei Sex. Bei Sex geht es um Macht. Hm. Und das stimmt total. Und das erkennt man auch an solchen Aussagen. Natürlich kann ich Rollenspiele machen oder Rollenumkehr, Sexspiele aller Art, Dominanz vom einen zum anderen schieben, wenn ich das psychisch ertrage. Wenn ich aber ein bestimmtes Bild davon habe, wie ein Mann sein muss und wie eine Frau sein muss, also ein, sagen wir, etwas antiquiertes Rollenverständnis, dann geht das natürlich nicht und dann ist es schädigend. Aber ich finde, ich finde schon, dass man anerkennen muss, dass Männer anders sind als Frauen. Ich will auch keinen Mann, der versucht zu sein wie eine Frau, genauso wenig wie ich versuchen will, wie ein Mann zu sein. Aber jeder von uns trägt beide oder ganz, ganz viele Seiten. Und die wertschätzen zu lernen und zu respektieren, erlaubt einem eben auch, da diese bescheuerten Machtspiele zu umgehen, weil die nicht mehr nötig sind. Und wenn du erstmal ins Fühlen kommst bei der ganzen Sexgeschichte, dann brauchst du es sowieso nicht mehr.
Mhm. Und zu guter Letzt, die Frage stelle ich jedem meiner Podcast-Partner. Über welche Eigenschaft von dir sprichst du eigentlich gar nicht so gerne?
Also mein mangelndes Organisationstalent hast du schon mitbekommen. ich habe ein paar peinliche Eigenschaften, so ist es nicht. Ich bin manchmal so ganz blöd eifersüchtig, wo ich auch sogar weiß, dass es jetzt Quatsch ist und ich nur eifersüchtig bin, um rumzustänkern. Hm. Und ich heule unheimlich oft bei Nachrichten, bei Fußballspielen. Ich habe sogar geheult bei den Olympischen Spielen, als die spanische Wasserballett-Damen-Quintett, was weiß ich, wie viele das sind, als die haben da so eine, die hatten so schönen Glitzer und sahen aus wie kleine Fischlein. Und ich war, und mein Sohn kam von Bayern und meinte nur, jetzt heulst du wieder. Aber ja, ich bin ein Heuler.
Aber, so, aber ja. Ist das nicht eine schöne Eigenschaft, dass man es einfach rauslassen kann, was man fühlt?
Ja, aber darum laufe ich meistens ungeschminkt rum, weil man kann mich sehr, sehr schnell auch mit kleinen Geschenken zum Weinen bringen.
Ja, und um dich heute nicht mehr zum Weinen zu bringen, hoffe ich, sage ich danke für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir.